Liebe Greifbargemeinde, um Brot wird es heute gehen. Kaum ein anderes Lebensmittel ist so sehr Sinnbild für das, was wir dringend zum Leben brauchen, wie Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute, so lernen wir bei Jesus beten. Nicht unsere tägliche Schokolade, nicht unser tägliches Steak, nicht unsere tägliche Pizza, unser tägliches Brot gib uns heute. Und darum soll es also heute um Brot gehen. Was ist Brot? Naja, erstmal als allererste Auskunft ist Brot gemahlenes Getreide, Wasser, Hefe oder Sauerteig und ein bisschen Salz. Fertig. Wir kennen es als Mischbrot, Weißbrot, Fladenbrot, Baguette, Brioche, Croissant, als Dinkelbrötchen oder Toastbrot, als schwäbische Seele, als Knäckebrot oder Tortilla, als Papadam und als Höhepunkt als Pumpernickel. Das ist für den Westfalen das höchste an Brot, das es gibt. Die Idee hatten übrigens wieder einmal die Ägypter. Man sollte es kaum glauben, aber es ist so. Wir sind zwar die Brotweltmeister, aber erfunden haben wir es nicht. Es mussten zwei Ideen zueinander kommen. Die erste Idee hieß Backofen und die andere Idee hieß Sauerteig. Wer hat es erfunden? Wer weiß denn schon sowas? Also die Ägypter vor 5000 Jahren. Die hatten schon Großbäckereien, sie kannten mehr als 30 verschiedene Brotsorten und man nannte sie in der Antike deshalb auch mit zweitem Namen die Brotesser. Am Ende ist es immer Brot, das tägliche Brot, das nötige, das rettende, das stärkende Brot, das Brot, das das Herz erfreut, das Brot, das uns an einem Tisch zueinander bringt, das tägliche Brot. Und darum soll es jetzt gehen in fünf kleinen Überlegungen und einer biblischen Geschichte. Die erste Überlegung, das Wunder, tägliches Brot. Wer, wie glaube ich, nahezu alle hier nach 1950 geboren ist, hat in seinem ganzen Leben nichts anderes erlebt als Frieden. In England regiert Elisabeth II. Autos heißen VW, Mercedes oder Opel. Am Samstag spielt die Bundesliga, am Sonntag kommt der Tatort und am Abend ist der Tisch gedeckt. Mit ausreichend Brot in großer Abwechslung, verschiedene Sorten. Es gibt genug Vielfalt und Genuss. Brot ist immer da. Darum werfen wir es übrigens auch eifrig weg. Der durchschnittliche Deutsche wirft im Jahr 82 Kilo Lebensmittel weg. Das ist das Gewicht eines nicht ganz schlanken Mitteleuropäers. Bevor ihr nun fürchtet, dass ich jetzt hier so ein bisschen eine altersweise Moralpredigt halten werde, will ich gleich auf den Punkt kommen. Wenn wir Geschichten hören von den Großeltern oder in alten Büchern, dann können wir vielleicht etwas noch davon spüren, dass es für die, die etwas älter sind als wir noch, gar nicht so selbstverständlich war, dass es immer Brot gibt. Wir haben mit unseren Kindern immer, nahezu jeden Sonntag, die Sendung mit der Maus angeguckt. Das war das gerade noch erlaubte Fernsehprogramm. Und da gibt es eine Folge über die Nachkriegszeit. Da erzählt der Armin, wie es in seiner Heimatstadt Köln nach dem Krieg zuging. Die Stadt war zerbombt, die Wohnungen waren im Wesentlichen Ruinen, die Kleidung war ärmlich, die Heizung war meistens aus. Es gab obendrein Flüchtlinge, die auf engem Raum mit untergebracht werden mussten und es gab eigentlich nie genug zu essen. Es gab zwar solche Essensmarken und man sollte angeblich 1500 Kalorien pro Tag bekommen, aber meistens war es deutlich weniger. Und dann hat der Armin mal so auf Teller verteilt gezeigt, was es denn so am Tag für einen Menschen zu essen gab. Das waren drei Scheiben Brot, eine morgens, eine mittags, eine abends. Das waren 8 Gramm Margarine, das war eine Messerspitze voll Fleisch, Das war ein Teelöffel voll Kunsthonig, das war ein bisschen Streichkäse und das waren noch einmal 8 Gramm Grieß. Das war's, was es zu essen gab. Manche wussten sich zu helfen. Man ging auf den Schwarzmarkt, man tauschte hin und her, was man noch hatte, um etwas zu essen auf den Tisch zu bringen. Oder man fuhr aufs Land und wenn die Bauern freundlich waren, ließen sie, wie das schon in der Bibel im Alten Testament beschrieben ist, die Menschen die Reste auf den Feldern aufsammeln. Man hatte eigentlich immer Hunger. Und manche ließ das richtiggehend verrohen. Wir haben in der Schule, ich glaube, das ist heute nicht mehr so, aber wir haben in der Schule Geschichten von Wolfgang Borchert gelesen, einem Autor, der kurz nach dem Krieg schrieb und auch kurz nach dem Krieg gestorben ist. Und ich lese mal eine seiner knappen Geschichten vor. Das ist eine seiner Lesebuchgeschichten. Geht ganz schnell. Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Hause. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der Richter. Warum nicht? Fragte der Soldat. In vielen Kulturen dieser Welt ist Brot darum etwas Heiliges. Heilig bedeutet, besonders zu achten. In ländlichen Gegenden ritzte man früher in jedes Brot, bevor man es aufgeschnitten hat, ein Kreuz auf die Rückseite. Ich bin noch so sehr Nachkriegskind, dass ich ein Brot niemals hätte wegschmeißen können. Das Schulbrot wegzuwerfen wäre ein Frevel gewesen, da Brot ja etwas Heiliges ist. Wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir Geschichten von Menschen, für die Brot nicht das Gegebene war, sondern das Erbetene. Nicht das Selbstverständliche, sondern das wunderbarerweise Geschenkte. Nicht das achtlos Verschlungene, sondern das mit Bedacht Verzehrte. Brot war heilig. Und wir begegnen Jesus, dem das Brot am Herzen liegt. 7-mal wird im Neuen Testament die eine Geschichte erzählt, von dem Tag, an dem der Herr aus ganz wenig ganz viel machte. Wie er die mageren Gaben eines kleinen Jungen nahm, etwas Brot, etwas Fisch, wie er sie in seinen Händen hielt, wie er dem Schöpfer dafür dankte und wie er es austeilte. An jeden. Bis es langte. Und darüber hinaus. Aus Hunger wurde Sättigung. Brot wird geschenkt. Jesus kümmert sich, weil wir ohne Brot einfach nicht leben können. Jesus und Brot, es gehört zusammen. Die zweite Überlegung. Die Bitte, das täglich Brot. Wer irgendwann einmal in seinem Leben beten lernte, der lernte diesen einen Satz, unser täglich Brot gib uns heute. Jesus war ja der Meinung, dass er in den wenigen Sätzen dieses Gebetes alles aussagen konnte, was wichtig ist für uns, worum wir bitten sollten. Eben auch um das täglich Brot. Die Gelehrten streiten sich ziemlich darüber, wie dieser Satz nun präzise aus dem Urtext heraus zu übersetzen ist. Vielleicht steht da eigentlich unser Brot für morgen, gib uns heute. Dass wir genug haben und ruhig schlafen können, weil wir wissen, auch über den Tag morgen werden wir irgendwie hinüberkommen. Die Bitte sagt, unser Leben, das Überleben, versteht sich überhaupt nicht von selbst. Unsere ganze Lebenswelt ist viel zerbrechlicher, als wir oft denken. Sie könnte jederzeit einstürzen. Dass es wirklich reicht, ist eine Gabe. Und damit es reicht, beten wir. So sehr wir meinen, unsere Welt und das ganze Leben zu kontrollieren, wer betet, der spürt, naja, so ganz habe ich es dann doch nicht in der Hand. Unser täglich Brot gib uns heute. Und wer nicht nur irgendwann mal beten lernte, sondern obendrein das ungeheure Privileg eines evangelischen Konfirmandenunterrichtes hinter sich gebracht hat, der lernte obendrein auch noch, wie Martin Luther diese Bitte ausgelegt hat. Er lernte, wie Luther vom handfesten Brot ausging und die Kreise dann immer weiter zog und sagte, Brot ist eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen. Sicherlich das Brot im realen Sinne, aber dann noch mehr, das zum Überleben Nötige. Im kleinen Katechismus steht es so. Was heißt denn täglich Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben. Wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Fromm, wenn wir uns da ein bisschen drüber wundern, meint hier nicht besonders religiös, sondern einfach nur gut, funktionierend, intakt, tauglich. Und erst dachte ich, als ich das jetzt nochmal las, naja, klingt ja doch ein bisschen altertümlich. Aber dann dachte ich, wie umfassend, wie wirklich alles Nötige auf den Punkt bringend, alles, worauf es ankommt. Ich brauche nicht den Überfluss, aber das brauche ich. Ich brauche Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ach ja, und Gesundheit wäre schon praktisch. Und natürlich integre, einigermaßen funktionierende, gerechte Regierungen. Und dann natürlich Frieden. Am Ende ist es das, was wir brauchen, das tägliche Brot. Nicht nur einfach Kalorien. Und betende Menschen haben seit jeher verstanden, alles, was ich brauche, ist am Ende Gabe, Geschenk, Wunder, erhörte Bitte. So lehrt Jesus beten. Und er erweitert unseren Blick und sagt, all das gehört zum Leben. Dieses irdische Leben, der Alltag, das Weltliche. Es ist Gott heilig und er kümmert sich. Und darum die dritte Überlegung, Dankbarkeit. Wenn Jesus das Brot in die Hand nimmt, in all diesen Geschichten, wo das passiert, passiert immer dasselbe. Er dankt. Man kann das leicht überlesen, aber es passiert wirklich jedes einzelne Mal. Er dankt, er spricht den Segen über den Gaben. Er hält inne, bevor er selber isst oder austeilt. Er dankt, weil das Brot Gabe ist. Und indem er das tut, mit dieser schlichten Geste, nimmt er seinen Platz ein. Er nimmt seinen Platz ein als Mensch. Denn wer dankt, wird menschlich. Ich bin Mensch, das heißt, ich bin beschenkt, ein Empfangender. Und viel mehr bin ich als Mensch ein Empfangender als ein Machender. Danke. Und das, was ich hier empfange, ist Gabe, nicht Anspruch. Es ist Geschenk, nicht belangloses Ding und darum mit Dank empfangen. Wer dankt, schaut von der Gabe auf den Geber, zum großen Brotgeber hinauf. Die Gabe verweist ihn auf Gottes Großzügigkeit. Wer dankt, tut einen Schritt weiter. Er sagt, ich brauche das Brot, aber noch mehr brauche ich den, der mir das Brot schenkt. Und erlaubt mir da mal zwei kleine Hinweise. Der erste Hinweis, manchmal höre ich das bei Mahlzeiten. Kann noch eben jemand gerade mal beten? Oder ich sehe, wie Mahlzeiten einfach irgendwie beginnen. Guten Appetit, wohl bekomm's, lasst es euch schmecken. Und vielleicht denken wir ja, diese alten Sitten, die brauchen wir nicht mehr mit dem Tischgebet. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Ob nicht diese kleinen alten Gewohnheiten unseren Glauben nähren und unser Leben davor bewahren, einfach so zu verflachen. Im Englischen heißt das Tischgebet saying grace, to say grace. Wir rufen die Gnade aus. Und dann wird der Leib satt und das Herz froh. To say grace. Zum Beispiel, O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für deine Gaben. Du speist uns, weil du uns liebst. So segne auch, was du uns gibst. Der andere Hinweis hat damit zu tun, dass wir, Gott sei Dank übrigens, seit einiger Zeit wieder etliche kleine Kinder in unserer Gemeinde haben. Heute ist das überschaubar, aber sonst sind das schon eine ganze Reihe mehr. Wie passiert das eigentlich, dass Kinder anfangen können zu begreifen, sie selbst begreifen, was wir glauben? Wie geht das eigentlich? Wie kommt das in ihren Verstand und in ihr Herz und in ihren Alltag, dass sie merken, wir sind davon überzeugt, es gibt noch eine andere, eine zwar unsichtbare, aber doch eine hochwirksame Wirklichkeit über uns oder um uns herum? Die Antwort darauf ist viel einfacher, als wir vielleicht denken. Kinder fangen an, das zu begreifen und nachzuvollziehen, wenn sie erleben, wenn sie sehen, wenn sie hören, wenn sie mitbekommen, dass Mama und Papa sich beugen, dass sie die Augen schließen, den Kopf senken, dass sie die Hände ausstrecken, dass sie beten, danken, verehren, mit Leib und Seele sich anvertrauen. Wenn Kinder das wieder und wieder erleben, zum Beispiel wenn die Mahlzeit nicht einfach anfängt, sondern ein Dank gesagt wird, dann schreibt sich diese Erfahrung in ihre Seele ein. Da ist ein guter Vater, da ist Jesus und auf den kann ich mich verlassen, weil Mama und Papa tun es ja offenbar auch. Die vierte Überlegung. Unsere Mission, Tischgemeinschaft. Damit ist etwas weiteres in den Blick geraten, nämlich, dass wir hoffentlich alle erleben, nicht nur alleine zu essen, sondern mit anderen zusammen. Jesus liebte Tischgemeinschaft. Er ließ sich immer wieder einladen, er pflegte diese Gemeinschaft beim Essen, das Gespräch, die Musik, guten Wein, frisch gefangenen Fisch, knuspriges Brot und das alles gemeinsam. Auch als er viele satt machte, ließ er die Menschen erst in Gruppen lagern. Sie aßen zusammen. Und es hängt wieder mit Luthers Deutung zusammen. Wir brauchen offenbar mehr als eine ausreichende Kalorienaufnahme. Wir brauchen fromme Eheleute und Kinder, getreue Nachbarn, gute Freunde. Und gemeinsam zu essen bedeutet ja nicht Kalorienaufnahme, die orts- und zeitgleich mit der Kalorienaufnahme von anderen stattfindet. Gemeinsam essen ist Gemeinschaft. Es bedeutet Anerkennung des anderen. Es bedeutet Aufmerksamkeit für den anderen, geteilte Lebenszeit. Und als Menschen, die glauben, tun wir das immer vor dem Angesicht Gottes. Was dann passiert, ist ganz einfach. Wir werden Kumpane. Kumpane werden wir. Das alte Wort Kumpan verbindet Panis, Brot, lateinisch, mit Cum, miteinander. Der Kumpan ist der, mit dem ich das Brot teile. Und wir nähern uns jetzt immer mehr dem Ziel, worum es eigentlich bei diesem Brot geht. Eine wichtige Station haben wir jetzt erreicht. Jesus teilt dieses lebenswichtige Brot mit anderen. Er dankt, er teilt und er teilt aus. Wir brauchen das Brot, aber wir brauchen auch den anderen. Wir brauchen sein Ohr genauso, wie er unser Ohr braucht. Auch dazu zwei Anregungen. Die eine Anregung, ich habe so einen virtuellen Mentor, Michael Hyatt, von dem ich viel über Lebensorganisation lerne. Und er beschreibt einmal in einem seiner Podcasts, was er tut, wenn er Gäste hat. Was tun wir eigentlich, wenn wir Gäste zum Essen haben? Und er sagt, ich bereite mich darauf immer ein wenig vor, weil ich möchte gerne, wenn ich Gäste zu Hause habe, dass diese Gäste wirklich zu Wort kommen, dass sie ihre Geschichte erzählen können Und ich möchte ihnen helfen, dass sie ihre Geschichte erzählen können. Ich möchte nicht nur fragen, wie geht's denn so? Ich möchte die zweite und die dritte Frage hinterherstellen. Ich will nicht eindringen in ihr Privatestes, aber ich will ihnen einen Raum öffnen, wenn sie bei mir zu Gast sind, dass sie erzählen können, wer sie sind und was ihnen wichtig ist. Das fand ich eine spannende Anregung, wenn wir Gäste haben. Der zweite Hinweis hat zu tun mit einer amerikanischen Architektin. Sie heißt Grace Kim. Und sie beschreibt das Konzept des sogenannten Co-Housing. Co-Housing. Und sie sagt, das ist eine Idee, die aus Dänemark kommt, wie vieles von den glücklichsten Menschen auf Erden kommt, nämlich den Dänen, die uns ja auch heute im Fußball gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Also die Dänen haben es erfunden. Das Co-Housing, was ist das? Beim Co-Housing baut man Häuser, wo jeder so seine private Wohnung hat, aber es gibt in der Mitte einen Raum oder Räume, die allen gemeinsam gehören. Und dort spielen die Kinder zusammen, man trifft sich auf einen Kaffee zum Gespräch und darauf legte sie besonderen Wert, man trifft sich regelmäßig zum gemeinsamen Essen. Immer 3 oder 4 sind verantwortlich, das Essen vorzubereiten. Man isst so alle 6 bis 8 Wochen mal dran und dann isst man miteinander. Und das überwindet die Isolation in unseren Städten, sagt sie. Jede Woche ein gemeinsames Essen. Wo man zusammen isst, durchbricht man die Isolation. Man fängt an, gemeinsam Aktivitäten zu planen. Man fängt an, sich gegenseitig Dinge auszuleihen und Verabredungen zu treffen. Das gemeinsame Essen knüpft ein Band. Also Menschen spüren auch außerhalb der Gemeinschaft des Glaubens, dass wir das brauchen. Nicht nur das tägliche, sondern auch das gemeinsame Brot. Warum essen wir eigentlich bei Greifbar fast immer? Jetzt kommt das, was ich anfangs schon sagte, heute nun dummerweise gerade nicht, aber sonst immer. Und wenn jemand dollen Hunger hat, würde ich auch gleich mal eine Scheibe hier abschneiden. Warum tun wir das? Ist das nicht mühsam und lästig für die, die es vorbereiten müssen, immer etwas zu essen vorzubereiten? Ist das nicht aufwendig? Ja, ist es. Aber die Tischgemeinschaft zeigt, dass wir auch in dieser Hinsicht in der Spur von Jesus leben wollen. Die wichtigsten Gespräche führte er bei Tisch und er zeigte dort aufrichtiges Interesse und er sagte die entscheidenden Dinge bei Mahlzeiten. Ich denke darum, dass die Tischgemeinschaft der Ort ist, der unsere Mission als Gemeinde am nächsten mit den Menschen verknüpft, die wir erreichen möchten. Am nächsten auch an das heranreicht, was Menschen als nötig und als angenehm einleuchtet. Das gemeinsame Essen und Erzählen und dann erzählen wir auch, was uns und unser Leben trägt. In unseren Hauskreisen, im Lichternetz, in der Wohnung, im Bauwagen, in der Stadthalle. Gemeinsam essen und erzählen und den Raum weit machen für die Geschichten der Menschen vor Gottes Angesicht, in seiner Nähe, das Brotbrechen, saying grace, Gnade ausrufen, auch über ihrem Leben. Wir decken anderen den Tisch oder wir lassen uns zu Tisch bitten und wir teilen das Brot miteinander. Und darum das Letzte, die 5. Überlegung. Wir haben also gehört, dass sich Jesus um das tägliche Brot kümmert. Wir haben gehört, dass er sich nicht nur um den knurrenden Magen kümmert, sondern um all das andere, was wir brauchen. Das Irdische ist ihm heilig, Brot ist ihm heilig und das hilft uns auch, das alles in unserer Mission heilig zu achten. Fatalerweise biegen wir an dieser Stelle gerne mal falsch ab. Als die Menge nicht mehr hungrig war, kam ihnen der Gedanke, es wäre doch ungeheuer praktisch, das nun jeden Tag zu erleben. Sie hätten gerne ein Abo auf das Brotwunder, so eine Art Brotwunder-Flatrate. Und das sagen sie Jesus auch. Sie erinnern ihn an einen gewissen Moses in der Wüste, da hat das schon mal eine Weile ganz gut geklappt mit der täglichen Versorgung. Nur Jesus spielt nicht mit. Er muss noch einen Schritt weitergehen. Er ist noch nicht am Ziel, denn er will nicht ihr Brotkönig sein. Er bremst ihre Begeisterung und er enttäuscht ihre Hoffnung. Liebe Leute, sagt er, der Mensch lebt nicht nur von diesem Brot allein. Das ist noch nicht genug. Und er sagt es schärfer. Was ihr braucht, ist mehr als das tägliche Brot. Ihr braucht das tägliche Brot. Aber wenn ihr das tägliche Brot habt, dann kann es sein, dass euch trotzdem das Entscheidende immer noch fehlt. Ihr werdet hungrig bleiben. Ihr werdet nach mehr dürsten. Ihr werdet Sehnsucht spüren. Euch wird es an Erfüllung mangeln. Und dann könnt ihr natürlich versuchen, einfach den Nachschub an Brot zu steigern. Besseres Brot, schöneres Brot, leckereres Brot, mehr Brot. Aber das wird euer Problem nicht lösen. Die Menschen verstehen ihn nicht. Sie finden das ziemlich kompliziert. Es ging doch Jesus eben noch um Brot, aber jetzt anscheinend nicht mehr um das tägliche und nicht mehr um das irdische Brot. Was denn dann? Nun ja, haben wir eben begriffen, dass ihm das Brot heilig ist. Dann sollen wir jetzt begreifen, dass der Heilige Brot ist. Zum ersten Mal auf seinem langen Weg sagt Jesus: Ich bin. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Was bedeutet das? Nun ja, das ist zunächst einmal ziemlich radikal. Jesus zerstört mit diesem einen Satz, so mal eben nebenbei, alle religiösen Vorstellungen von Gott. Religiöse Vorstellungen von Gott funktionieren ungefähr so. Da ist Gott. Also das wäre jetzt zur Sendung mit der Maus. Da ist Gott. Und Gott kann etwas für dich tun. Aber damit Gott etwas für dich tun kann, musst du Gott füttern. Du musst ihm Opfer bringen. Dann tut er vielleicht etwas für dich. In der Antike hat man das meistens wörtlich verstanden. Man brachte den Göttern Futter. Man stellte sich die Götter als extrem hungrige Wesen vor. Man muss ihnen Nahrung opfern, dann tun sie etwas für uns, jedenfalls vielleicht. Jesus verstört diese Idee gründlich. Er stellt sie auf den Kopf. Er sagt nämlich: Ich bin die Nahrung, die ihr braucht. Und nicht ihr opfert irgendetwas für mich, sondern ich opfere mich für euch. Ich gebe mich für euch hin. Ich will dafür da sein, dass euer schlimmer Hunger gestillt wird. Was bedeutet das? Und jetzt sind wir ganz kurz vor dem Ziel. Und ich bin gespannt, ob ihr diesen kleinen Schritt noch mitgeht. Jesus sagt also: Ich bin. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Am Ende des Tages, sagt er, braucht ihr nicht etwas, sondern jemanden. Ihr braucht nicht etwas, ihr braucht mich. Am Ende des Tages bin ich es, der euren Hunger stillt. Ich bin das Brot, das euch vor dem Hungertod rettet. Ich bin das Brot, das euch für dieses anstrengende Leben die nötige Kraft gibt. Ich bin das Brot, das euch Mut macht. Ich bin das Brot, das euer Herz leicht und stark macht. Ich bin das Brot, das euch am Leben hält, auch wenn der Tod zuschlägt. Ich bin das Brot und mich braucht ihr mehr als alles andere. Wenn ihr mich nur habt, dann können wohl Leib und Seele verschmachten, aber ihr wäret dennoch geborgen, getröstet und gehalten. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Nicht, was ich euch gebe, sondern wer ich für euch bin, das ist es, worauf es ankommt. Nicht, was ich euch gebe, sondern wer ich für euch bin, das ist es, worauf es ankommt. Jesus kümmert also der knurrende Magen. Er hat im Blick, was wir alles brauchen, wenn wir den Vater um das tägliche Brot anrufen. Er lehrt uns danken und den Blick von der Gabe zum Geber lenken. Er führt uns zusammen als Kumpane, die ihr Leben teilen. Und dann, jetzt, sind wir am Herzen aller Dinge. du kleines Menschenkind, der lebendige Gott ist bereit, sich dir zu schenken. Brot des Lebens für Zeit und Ewigkeit. Und darum, hört nun das Evangelium.
Bald darauf kam Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus: Wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Philippus antwortete ihm: Nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte: Hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus erwiderte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Sie ließen sich nieder. Es waren ungefähr 5000 Männer. Jesus nahm die Brote. Er sprach das Dankgebet und verteilte sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie. Sie füllten 12 Körbe mit den Stücken, die nach dem Essen von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie: Er ist wirklich der Prophet, der in diese Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie ihn in ihre Gewalt bringen wollten, denn sie wollten ihn zu ihrem König machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Die Leute fragten weiter: Was ist das denn für ein Zeichen, das du vollbringst? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was wirst du also tun? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren das Manna gegessen. In den Heiligen Schriften steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten: Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das Leben schenkt. Sie baten ihn: Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist Gottes Wort.